Ja, wie ich eingangs gesagt habe, lese ich jetzt den Beginn der Josefsgeschichte und die Kinder dürfen noch zuhören, ja, bevor ihr dann ins Kinderprogramm geht. Und es steht im 1. Mose 37, 1 bis 11. Jakob wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel hatte aber Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld. Und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als aber er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelten ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Vater, ich möchte jetzt danken, dass wir auch Kinderbetreuung anbieten dürfen, dass Kinder hier sind und du möchtest sie segnen. Und ich bitte dich, dass du auch unter ihnen bist, bei den Mitarbeitern, und dass du dich ihnen begegnest, auch jetzt in der Kinderstunde. Amen.
Ja, ihr Lieben, da vorne seht ihr schon das Thema, um das es heute Nachmittag geht. Ich freue mich mal wieder bei euch hier in Weltstetten zu sein. Gott führt über Umwege ins Ziel. Wir befinden uns ja als evangelische Christenheit am Ende des Kirchenjahres und da denkt die evangelische Christenheit über zwei Themen besonders nach. Einmal, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und dann empfängt jeder, was er so getan hat bei Leibesleben, er sei gut oder böse. Also wir müssen einmal Rechenschaft geben, wenn wir am Ziel angekommen sind. Und dann am nächsten Sonntag, das ist dann der sogenannte Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, da denken wir an Sterben. Das ist dann das Ziel unseres Lebens. Da laufen alle drauf zu. Dem kann keiner ausweichen. Und dann führt unser Leben tatsächlich auf Umwegen zu diesem Ziel. Richterstuhl bzw. Tod. Und die Frage ist, was macht es mit dir, dass du einmal für dein ganzes Leben, was du getan oder auch unterlassen hast, Rechenschaft geben musst? Was macht es mit dir, mit diesem Gedanken, dass du sterben musst? Das Leben nimmt ja manches Mal ganz seltsame Kurven, auch als Christ. Und es geht nicht immer geradlinig durch, wo man es gern so hätte. Wir leben ja hier auf der Alp und da ist es immer wieder interessant, wenn man so um die Berge rumfährt, was dahinter alles kommt. Ich war im Sommer in Ostfriesland, da hat man schon am Sonntag gesehen, wer am Sonntag zum Kaffee trinken kommt. Aber hier auf der Alp, und ich denke, das ist so die Wirklichkeit des Lebens, da geht es mal hoch, da geht es mal runter. Und es gibt manchen Umweg, den wir gehen müssen, und vielleicht befindest du dich auch gerade in so einem Gefühl drin, ich bin auf einem Umweg. Ich habe das Ziel irgendwie aus den Augen verloren. Vor ein paar Wochen kam diese Zeitschrift, die habe ich schon seit vielen Jahren abonniert, Salzkorn, die Zeitschrift von der OJC. Die ist für mich eine ganz besondere Zeitschrift. Wenn die bei uns ins Haus kommt, bin ich dann immer für ein paar Stunden verschwunden. Und da waren Artikel drin von Klaus Sperl. Gott führt über Umwege ans Ziel. Klaus Sperl, hier könnt ihr ihn sehen. Er war mal als Praktikant bei uns hier in unserem Gemeinschaftsbezirk Albstadt. Und er ist jetzt bei der OJC theologischer Leiter. Und er hat genau zu diesem Thema diesen Aufsatz geschrieben. Und der hat mich sehr inspiriert, als ich ihn gelesen habe, weil ich den Eindruck hatte, genau das ist es. Es ist gut, wenn wir uns über unseren Lebensweg mal bewusst machen, was alles so in unserem Leben mit drin ist. Und auch auf dem Weg eines Gottesvolkes, einer Gemeinde, gibt es manchmal Kurven, Umwege, wo man auch ins Schleudern gerät. Manche kommen auch vom Weg ab. Und deshalb heute Abend die Josefsgeschichte. Die nimmt im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, einen großen Teil ein. Und die Josefsgeschichte, die ist für mich wie so ein Muster für den einzelnen Menschen, aber auch für das Volk Gottes oder ich sage mal für eine Gemeinde. Wie Gott über Umwege ans Ziel führt. Und ein Satz in dieser Josefsgeschichte heißt, Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Offensichtlich gehört Elend auch zum Leben dazu, zum Lebensweg dazu. Inzwischen bin ich schon über 30 Jahre als Pastor unterwegs und ich habe festgestellt, sowohl als Einzelner, aber auch als Gottesvolk leben wir alle jenseits von Eden, im Lande des Elends, also nicht mehr im Paradies. Wir leben jenseits von Eden und jeder ist auf seine Weise auf seine Weise sein Brot im Schweiß seines Angesichts. Jetzt sagt aber Josef, Gott hat mich wachsen lassen im Land meines Elends. Wie kommt es nun dazu, dass jemand im Lande des Elends wächst? Dass jemand im Lande des Elends reift? Dass jemand im Lande des Elends Früchte bringt? Wie kommt es dazu? Ich kenne viele, die gehen im Lande des Elends unter. Wie kommt es dazu, dass jemand im Lande des Elends wächst? Wie kommt es, dass jemand im Lande des Elends reift und gute Früchte trägt? Ich setze jetzt einfach voraus, dass ihr alle die Josefsgeschichte kennt. Den Beginn haben wir gerade gehört, 1. Mose 37, da geht es los bis zum Schluss des 1. Mosebuches, bis Kapitel 50. Josef ist der Sohn von Jakob und Rahel. Rahel, die Lieblingsfrau seines Vaters Jakob. Und der Vater, der bevorzugt den Josef, er verwöhnt den Josef auf ganzer Linie. Und das ist keine pädagogisch hervorragende Leistung, muss man einfach an der Stelle mal sagen. Josefle vorne, Josefle hinten, das Josefle bekommt einen bunten Rock, mit dem er sich deutlich von seinen Brüdern abhebt. Und dann hat dieser junge Schnösel zwei Träume. Und beide Träume, die deuten in die gleiche Richtung. Josef wird eines Tages herrschen und alle werden sich vor ihm verneigen. Und dass solche Träume des Jüngsten, des Bevorzugten, dass diese Träume die Stimmung im Familienlager verderben, das kann ich also nachvollziehen. Die Brüder, die sind neidisch, die Brüder, die sind missgünstig, kann man ja auch verstehen. Ich kenne natürlich auch manche Bibelleser, die fragen an dieser Stelle ganz fromm oder auch, ich sage jetzt mal, fromm naiv, ja, warum sind denn die Brüder neidisch, wenn das der Weg des Josef ist? Wenn Gott ihm solche Träume schickt, die können sich doch da einfach vor dem Josef verneigen und sagen, Gott ist mit dir. Du weißt es ja, wie es geht. So fragen manche, ganz fromm naiv. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine naive Sicht, so zu fragen. So einfach geht es im Gottesvolk nicht zu, dass einer träumt und alle nicken das fröhlich ab. Aber eines halte ich an dieser Stelle auch fest, wer als junger Mann keine Träume hat, der ist arm dran. Und wer als mittelalterlicher Mensch keine Träume mehr hat oder auch als alter Mensch keine Träume mehr hat, der ist auch arm dran. Josef ist noch jung an dieser Stelle, wir haben es gehört, 17 Jahre alt. Ein 17-Jähriger, so voll in der Pubertät. Wer in jungen Jahren nichts vom Leben träumt, wer nichts vom Leben erwartet, der ist tatsächlich arm dran. Und wer auch nichts von Gott erwartet, und wer auch nichts von seinen eigenen Gaben erwartet, wer keine Perspektiven hat, wer keine Hoffnungen hat, der ist wirklich zu bedauern. Ich sage es noch allgemeiner, wenn ein Christ, wenn eine Gemeinde keine Träume hat, dann sind sie alle arm dran. Und wenn ein Christ und eine Gemeinde nichts mehr von Gott erwartet, dann ist sie wirklich zu bedauern. Also, träumen, ja, bitte, auch groß und viel. Das ist ganz wichtig. Aber so und uns gesagt, ich hätte dem Josef einen Rat gegeben. Ich hätte ihm gesagt, lieber Josef, deine Träume, die sind schön, deine Träume, die sind gut, toll. Aber im Moment sind sie noch für dich alleine bestimmt. Behalte sie mal für dich. Häng sie jetzt nicht so an die große Glocke. Nimm sie mit zum Gespräch mit Gott und auch mit dir selbst. Warte noch ein bisschen. Träume sind wie so ein anvertrautes Geheimnis. Und ein anvertrautes Geheimnis, das muss man einfach bewahren, schützen, pflegen. Man muss es im Herzen bewegen, im Gebet bewegen. Und zwar so lange, bis es reif ist, bis die Zeit reif ist. Und so betrachtet sind die Brüder schon Halunken in dieser Geschichte. Aber Josef hat natürlich auch einen großen Anteil an dem, wie es ihm in seiner weiteren Geschichte ergeht. Josef ist nicht nur das Opfer, sondern auch Täter. Josef ist nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Und ich lerne für mich daraus, ich habe immer auch einen Anteil mit dem, wie es mir ergeht. Und es gilt auch für eine Gemeinde. Wir haben alle Anteil an dem, wie es uns ergeht. Wir sind nie nur Opfer, sondern immer auch Täter. Und darum würde ich dem Josef raten, behalt mal deine Träume, beweg sie in der Stille vor Gott. Klaus Sperr, ich zitiere ihn da, er sagt, Träume sind noch keine Berufung, sondern müssen sich erst durch die Reifungsprozesse der Lebensjahre in eine solche erst noch verwandeln. Noch keine Berufung, aber das große Lockmittel dazu. Und deshalb beginnt alles, also die Josefsgeschichte, mit einem Träumer. Und ich denke, Klaus Sperr hat hier das sehr treffend formuliert. Träume sind noch keine Berufung, sondern müssen sich erst durch die Reifungsprozesse der Lebensjahre in eine solche wandeln. Sie sind keine Berufung, aber das Lockmittel dazu. Das kennt ja jeder, was ein Lockmittel ist. Wenn Schokolade irgendwo rumliegt, für manche schon ein Lockmittel. Und da kann man nicht widerstehen, da lässt man sich drauf ein. Und deshalb beginnt die Josefsgeschichte mit einem Träumer. Aber auf die Träume folgen Rückschläge. Die Brüder, die lassen das nicht auf sich sitzen, was da jetzt der Josef ihnen vormalt. Sie haben zwei Probleme. Einmal, der Vater bevorzugt den Josef. Ständig ist der im Mittelpunkt. Und das zweite Problem, der Josef ist ihnen gegenüber überheblich, schlicht und ergreifend. So ein junger, frecher, 17-jähriger Schnösel. Und dann nimmt die Geschichte wie so oft ihren tragischen Verlauf. Da kommt Josef seines Wegs. Seine Brüder, die schmieden einen gemeinen Plan und zack, ist das bunte Gewand ihm ausgezogen und sie werfen ihn in einen Brunnen, in eine Zisterne. Und jetzt wird Josef aus seinen Träumen herausgerissen. Ich sag mal so, willkommen in der Wirklichkeit. Willkommen in der Wirklichkeit. Jetzt steckt er im Brunnen der Träumer. Und ich stelle mir das einfach mal so vor. In dieser Zisterne, da ist es dunkel, da ist es feucht, da ist es schlammig. Und weit oben, unerreichbar, ein kleiner Lichtkreis. Welch ein Erwachen in der Wirklichkeit. Welch ein Rückschlag. Und Josef lernt, dass ich jetzt hier sitze, das ist alles nicht nur die Gemeinheit der anderen, sondern das hat auch mit meiner eigenen Unreife zu tun. Dass ich jetzt in dieser Situation bin, das ist nicht die Gemeinheit der anderen, sondern das hat auch mit meiner eigenen Unreife zu tun. Und Klaus Sperr sagt, dies zu erkennen, ist ein erster wesentlicher Schritt auf dem Weg, dass aus Träumen eine Berufung werden kann. Dass ich das mal erkenne. Das ist nicht nur die Gemeinheit der anderen. Das ist auch meine eigene Unreife. Dies zu erkennen, ist ein erster wesentlicher Schritt auf dem Weg, dass aus Träumen eine Berufung werden kann. Man muss selbst reif werden dafür. So hat es Klaus Sperr ausgedrückt. Auch im persönlichen Leben und im Leben einer Gemeinde gibt es immer wieder solche Brunnensituationen, solche Zisternensituationen, solche Länder des Elends, diese Orte des Scheiterns, wo ich nüchtern werde und dort holt mich dann die Wirklichkeit ein. Und dann kommt noch dazu, dass es Situationen gibt, in die ich hineingerate, die gar nichts mit mir zu tun haben, die mich aber dennoch überfallen, wie jetzt zum Beispiel diese Pandemie. Da konnte ja von uns keiner was dafür. Und trotzdem leiden wir alle darunter. Ich habe für mich formuliert, es gibt kein Recht auf ein Leben auf dem Ponyhof. Dazu gibt es kein Recht, kein Anspruch. Steht mir nicht zu. Im Leben muss nicht alles glatt laufen. Und wer das sucht, damals wie heute, der bleibt unreif und entsprechend auch unfruchtbar. Wer keine Rückschläge zulassen kann, wer keine Rückschläge zulassen will, wer den Rückschlägen ausweicht, der bleibt einfach nur ein Träumer, der nie erlebt, dass sich die Träume erfüllen. Und deshalb stellt sich die Frage, wie reagiere ich auf so eine Krise? Wie reagiere ich auf eine Krise? Gerade auch auf eine, die ich nur zum Teil oder eigentlich gar nicht verschuldet habe. Wie reagiere ich darauf? Wenn ich weiß, ich muss vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, ich werde mal sterben, da kommt ja alles in die Krise. Und das habe ich ja nicht verschuldet. Das ist über mir verfügt. Krise kommt vom griechischen Krisis und bedeutet so viel wie Entscheidung. Da entscheidet es sich. In einer Krise entscheidet es sich, ob ich reife oder ob ich untergehe. Auf dieser Homepage habe ich diesen Satz gefunden oder diesen Gedanken gefunden. Reife Menschen leben das Bewusstsein, dass Krisen keine unüberwindbaren Hürden oder Endstationen sind. Vielmehr gehen sie den Gründen nach, also worum stecken wir da drin? Sie finden Erkenntnisse und fokussieren sich zielgerichtet oder zielorientiert auf die gefundenen Lösungsmöglichkeiten. Und so macht es Josef. Die Bibel berichtet, der Josef wird aus dem Brunnen gezogen, aus der Zisterne gezogen, nach Ägypten verkauft und dort wird er als Sklave an das Haus oder an den Potiphar auch wieder verkauft und kommt jetzt in dieses Haus von ihm und da läuft alles prima. Josef hat Erfolg im Haus des Potiphars, er macht sich einen Namen und er arbeitet sich nach oben und bald nimmt er in diesem Haus eine hervorragende, eine herausragende Stellung ein und alles scheint sich jetzt zum Guten zu wenden. Und gerade in solchen Lebenslagen, wenn alles endlich mal glatt läuft, wenn man meint, jetzt habe ich alles im Griff, in solchen Lebenslagen, in solcher Situation, da lauern dann auch die Stolpersteine. Und im Haus des Potiphars ist es eben die Frau Potiphar. Sie ist der Stolperstein. Es gibt natürlich auch noch andere Stolpersteine. Macht ist ein Stolperstein. In jeder Firma, wenn es glatt läuft, dann kommen plötzlich diese ganzen Machtstreitigkeiten. Wer hat wem was zu sagen? Oder Geld. Und damit verbunden Geltung. Ist auch so ein Stolperstein. Ansehen. Arroganz. Ein bequemes sich eingerichtet haben. Sind alle solche Stolpersteine. Und jetzt muss Josef lernen, sich in dieser verlockenden Situation sich klar zu positionieren. wohin diese Frau Potiphar ständig umgarnt. Und ich lerne für mich, wer seinen Weg im Leben finden will, muss eindeutig sein. Der muss Profil haben. Keine faulen Kompromisse. Faule Kompromisse, die helfen vielleicht mal schnell weiter an der einen oder anderen Stelle, aber sie führen am Ende in eine Sackgasse. Josef, er muss jetzt entschlossen seinen Weg gehen. Und zu diesem Reifeschritt gehört, er muss Nachteile in Kauf nehmen. Und jetzt wiederholt sich plötzlich die Geschichte. Wo Josef vorher in der Zisterne im Brunnen noch einen eigenen Anteil an der Schuld hatte, landet er jetzt um seiner Eindeutigkeit willen unschuldig im Gefängnis. Das ist das Drama. Da habe ich es ehrlich gemeint. Da war ich ehrlich. Und echt und eindeutig. Und jetzt habe ich dadurch einen Nachteil. Kennt vielleicht der eine oder andere auch. Ich war ehrlich und jetzt habe ich den Nachteil zu tragen. Josef landet unschuldig im Gefängnis. Aber bald hat er auch hier wieder im Gefängnis einen guten Platz eingenommen. Im Gefängnis gibt es immer eine Hierarchie. Wer den Abend mit Wilhelm Bunz erlebt hat, der hat es sehr eindrücklich auch zu hören bekommen. Auf jeden Fall, Josef arbeitet sich in der Gefängnishierarchie nach oben. Er hat einen guten Platz. Er trifft auf zwei Beamte, hohe Beamte des Pharaos. Und jetzt spielen Träume wieder eine ganz entscheidende Rolle. Und jetzt kommt zum ersten Mal im Leben des Josef seine Gabe, die Traumdeutung, zum Zuge. Und ich lerne an der Stelle, Begabungen fallen nicht als fertiges Produkt vom Himmel, sie sind unsere Lebensberufung. Begabungen sind wie Samenkörner, die sind in uns hineingesät. Sie müssen zuerst erkannt, dann erprobt und auch gereinigt werden. Nur so werden sie wachsen. Und inzwischen hat Josef Demut gelernt. Und es ist eine wichtige Voraussetzung, seine göttliche Berufung, seine göttliche Begabung einsetzen zu können. Demut. Das ist die Grundvoraussetzung, dass meine Begabung oder auch die Begabung oder die Berufung einer Gemeinde, dass die wirklich zum Zuge kommt. Und dann rätseln die beiden an oder hohen Beamten des Pharao, was ihre Träume wohl bedeuten. Und Josef sagt dem Mundschenk und auch dem Bäcker, auslegen steht bei Gott, doch erzählt mir's. Und dann erzählen sie ihm, was sie geträumt haben. Der Mundschenk, der sagt, mir hat geträumt, dass ich wieder dem Pharao den Becher reichen darf. Und der Bäcker sagt, ich habe mein Backwerk zum Pharao gebracht und dann kamen Vögel und haben es mir praktisch aus dem Korb gefressen. Und dann sagt Josef, das ist ganz klar. Der Mundschenk, der wird wieder in sein Amt eingesetzt und der Bäcker, der wird gehängt. Schlicht und ergreifend. Und so kommt es dann auch. Aber der Mundschenk sagt, denk dran bitte, wenn du wieder in deinem Amt sitzt, dann ich hocke hier im Loch, unschuldig. Hol mich bitte raus. Aber dann kommt, wie es oft kommt, das heißt, dort der Oberste des Mundschenks oder der Oberste der Mundschenken dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Josef bleibt einfach sitzen. Er ist einfach vergessen. Er wird einfach übergangen. Das ist ein blödes Lebensgefühl, wenn du vergessen wirst, wenn du sitzen bleibst, wenn du übergangen wirst. Und das ist der Moment, an dem viele resignieren. Es ist doch immer die gleiche Leier. Es wird nie besser. Und ich kenne viele, die an dieser Stelle stehen. Und sie tun sich fürchterlich leid. Jetzt habe ich es doch ehrlich gemeint, aufrichtig. Und jetzt sowas? Aber Selbstmitleid hilft nicht. Wer vom Träumer zum Segensträger werden will, der muss lernen, dicke Bretter zu bohren. Der muss lernen, Ausdauer einzuüben. Der muss lernen, offen zu bleiben für Gottes Momente, für den Kairos Gottes. Kairos ist ein griechischer Ausdruck für Zeit und meint die qualitativ gefüllte Zeit, also der günstige Augenblick. Es können bestimmte Dinge können manchmal jahrelang gleich laufen, aber dann kommt dieser Moment, dieser Augenblick und dann muss ich sozusagen die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das ist der Kairos. Und darauf zu warten, bis der Moment Gottes, der Kairos Gottes kommt. Und dann gleicht das Leben des Josef einer Achterbahnfahrt, wenn man das mal so betrachtet. Mal geht's hoch, mal geht's runter, mal wird er gelobt, mal wird er angefeindet, mal ist er ganz oben, dann fällt er wieder ganz tief hinunter. Und es ist für mich verblüffend, wie Josef dann trotzdem seinen Weg findet. Das ist für mich verblüffend. Dann habe ich mal nachgeguckt, wie macht er das, dass er seinen Weg findet. Und interessant, dieses wie er es macht, das ist im biblischen Bericht nicht beschrieben. Die Bibel, die liefert keine Methode, mach so und so und so, dann kommt das und das dabei raus. Also keine Formel. Wie wir das aus der Wissenschaft oder sonst aus der Wirtschaft oder wo immer auch her kennen, mach so und so und so, wende die und die Methode, die und die Formel an, dann kommt das und das dabei heraus. Die Bibel berichtet da nichts davon. Es gibt keine Methode. Und darum liefert die Bibel auch keine. Und warum liefert die Bibel keine Methode? Vielleicht, weil dieses Wie, dass ein Mensch seinen Weg findet, dass ein Mensch zum Segensträger wird, ganz individuell verschieden ist. Wie ein Mensch seinen Weg findet, wie ein Mensch zum Segensträger wird, das ist ganz individuell verschieden. Das, was für mich gilt, gilt nicht für dich. Und was für dich gilt, gilt nicht für mich. Ist individuell verschieden. Und auch deshalb, weil Gott das Wesentliche tut. Gott tut das Wesentliche. Hier in unserem Bezirk, das sind die ersten Gemeinschaften vor über 100 Jahren entstanden damals. Und die Gemeinschaften sind nicht deshalb entstanden, weil da jemand gekommen ist, der hat gesagt, ich habe hier ein tolles Gemeindeplanungskonzept. Guck mal, das wenden wir jetzt an. Wir machen Schritt A, Schritt B, Schritt C und dann kommt eine Gemeinde heraus, eine Gemeinschaft heraus. Es war nicht. Wenn man die alten Archive anguckt, stellt man fest, da wurden Menschen erweckt, durch das Wort Gottes, bei einer Evangelisation, bei einer Zeitmission. Und dann kamen sie zusammen und sie haben miteinander Bibel gelesen, sie haben miteinander gebetet, sie haben miteinander ihr Leben geteilt. Und so sind unsere Gemeinschaften Land auf, Land ab hier in unserem Bezirk entstanden. Echt interessant. ohne irgendeine Methode, ohne irgendein Konzept. Und dann gab es auch solche Achterbahnzeiten. Mal ging es steil bergauf, alle haben sich mitgefreut. Und dann gab es auch oft einen tiefen Fall nach unten. Und manche wurden wirklich auch in den Kurven hinausgeschleudert. Leider. Bei Josef stelle ich fest, er ist diesen Weg jeweils mitgegangen. Ob es hoch ging oder runter ging, es waren erfolgreiche Etappen in seinem Leben, aber dann auch ganz holprige. Und es klingt jetzt vielleicht sehr banal und einfach, und es ist trotzdem wahr. Beides gehört im Leben dazu. Das Hochfahren und der Absturz. Beides gehört dazu. Dag Hammarskjöld hat es mal so ausgedrückt: Wenn der Weg unendlich scheint und plötzlich nichts mehr gehen will, gerade dann darfst du nicht zaudern. Und plötzlich wird im Leben des Josef alles anders. Plötzlich lässt der Pharao den Josef rufen. Auch dem Pharao hat es geträumt. Von den 7 fetten und mageren Jungfrauen, von den 7 fetten und mageren Kühen, gell? Ihr seid noch da, gell? Ja. Plötzlich hat es dem Pharao geträumt und der Oberste der Mundschenken, der erinnert sich jetzt doch an diesen Josef im Gefängnis. Und der Pharao, der lässt den Josef rufen. Und ich lerne daraus: Gott vergisst keine Träume und Berufungen. Weder im persönlichen Leben noch im Leben einer Gemeinde. Natürlich verliere ich manches Mal bei der Achterbahnfahrt des Lebens meinen Weg aus den Augen. Und manches Mal bin ich geneigt, auch meine Berufung an den Nagel zu hängen. Gott tut das nicht. Und dann steht Josef vor dem Pharao. Und jetzt darf er diesen von Gott ihm zugedachten Platz einnehmen. Und das hat etwas damit zu tun, dass Josef jetzt zutiefst weiß: Gott sitzt im Regiment und führet alles wohl. Trotz der Achterbahnfahrten. Und ich kann über die Josefsgeschichte nur staunen. Da kommt dieser einfache Hirtenjunge aus dem Land Kanaan an den ägyptischen Königshof und man spürt ihm plötzlich ab, sein Gott lebt. Und er hat auch den Ägyptern etwas zu sagen. Und jetzt wendet sich das Leben des Josefs nochmal. Jetzt ist er durch die Achterbahnfahrt seines Lebens geläutert. Aber nicht in dem Sinn, wie das manche sehr schnell oberflächlich sagen: Alles wird gut. Kein Problem. Nein. Jetzt, wo Josef am Königshof ist, ist das vordergründig mal das Happy End einer Geschichte. Aber das ist nur vordergründig das Happy End. Es geht im Leben nicht um ein Happy End, sondern um das Bestehen vor dem Richterstuhl Christi. Und die eigentliche Aufgabe, die Sterbestunde, die hat jeder von uns noch vor sich. Und Klaus Sperr sagt: Der Höhepunkt eines jeden Lebens ist eben nicht, wenn es am stärksten und erfolgreichsten ist. Das ist nicht der Höhepunkt. Und bei Josef steht die große Prüfung noch bevor. Nun begegnet er nochmal seinen Brüdern und damit auch seiner ganzen Vergangenheit. Und diese Brüder, diese Gauner, die haben ihm schließlich seine ganze Jugend versaut. Und die haben ihn und auch die ganze Familie in ein tiefes Unglück gestürzt. Und jetzt kommt die Stunde der Rechenschaft. Und dann spricht Josef einen Satz und sagt ihn zu seinen Brüdern: Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und beides ist im Leben des Josefs wahr. Das sind welche, die dachten es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Beides ist im Leben auch eines Christen wahr, einer Gemeinde wahr. Das Böse, aber Gott gedachte es gut zu machen. Da wird nichts vertuscht. Und beide Wirklichkeiten haben im versöhnten Leben des Josefs ihren Platz. Dietrich Bonhoeffer, der Theologe, den ich sehr liebe und schätze, er war im Widerstand gegen Hitler und wurde dann eingesperrt. Er war 1943 im Gestapo-Gefängnis in Berlin und hat dort ein Glaubensbekenntnis geschrieben. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch. Bitte? Ja. Ja, genau. Bonhoeffer hat formuliert, als er im Gestapo-Gefängnis in Berlin saß: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten, wo wir uns toll fühlen. Ich glaube, dass Gott nicht ein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. So hat es Bonhoeffer ausgedrückt. Und interessant ist für mich, wie eng oder wie nahe sich Josefs und Bonhoeffers Erfahrungen sind. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, können alle Dinge zum Besten dienen. Ah, okay, Bibelleser. Müssen alle Dinge zum Besten dienen. Da kann man mal eine Zeit lang drüber nachdenken. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Über eines bin ich im Lauf meines Dienstes nachdenklich geworden. Warum sind viele Christen im Alter verbittert und unversöhnlich? In der Josefsgeschichte, da ist uns ein Muster gegeben, wie wir mit den Achterbahnerfahrungen unseres Lebens umgehen können. Ich sage es noch anders, die Josefsgeschichte ist für mich ein Schlüssel, um zu erkennen, wie Gott tatsächlich auf Umwegen zu seinem Ziel führt. Nicht zu dem Ziel, was ich mir so für mein Leben gedacht und geträumt habe. Nochmal Klaus Sperr. Wer hinter seinen Lebenswegen und Schicksalsschlägen nur die böse menschliche Hand sieht, sieht viel zu wenig. Wer nur das ihr Gedachte, das Böse zu machen, sprechen kann, der bleibt unerfüllt. Auch das gehört dazu. Klar, das Versöhnte und Versöhnende, aber Gott hat es gut gemacht. Das gehört mit dazu. Und Klaus Sperr sagt, exakt darum geht es. In allen Widerwärtigkeiten des Lebens doch das Herz frei zu halten für Gottes Walten in eben dieser meiner Lebensgeschichte. Und so wird das Land des Elends fruchtbar. Josef ist einer, der durch alle Krisen hindurch seinen Weg findet. Offensichtlich vertraut er darauf, Gott geht seinen Weg mit mir. Und der muss nicht glatt und der muss nicht leicht sein. Es dient allemal zu den nötigen Reifeprozessen. Und wer sich diesen verschließt, der bleibt eben unreif. Und oft genug haben die dunkelsten Stunden der Geschichte den hellsten Segen gebracht. Ich war im Februar dieses Jahres, kurz vor dem großen Lockdown, noch in Israel mit meiner Frau für eine Woche. War sehr, sehr eindrücklich. Israel, ein hochmoderner Staat. Wer hätte 1944 einen Cent darauf gewettet, dass es 1948 einen Staat Israel gibt? Die dunkelste Stunde des Volkes Israel wurde zum Segen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dazu braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ihr gedachte, das Böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Wir wollen beten. Lieber Jesus Christus, du kennst jeden von uns und du weißt um unseren Lebensweg, den wir bis zu diesem Zeitpunkt gegangen sind. Du weißt die Höhen und du weißt auch die Tiefen. Und wir danken dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kannst und willst. Und so stärke uns im Glauben und im Vertrauen zu dir. Herr, erbarme du dich über jeden von uns, aber auch hier über die ganze Gemeinde. Amen.